Die Stimme, natürlich, es ist die Stimme von Jesus gewesen. Jesus selbst ist dem Paulus in einem großen Licht entgegengetreten. Eines ist vergessen worden. Also er war blind und er ist aber vorher auf den Boden gefallen. Runtergestürzt quasi von seinem hohen Ross. Und ich habe mir überlegt, wie ging es dem Paulus, als er dann blind in Damaskus war. Zum Glück habe ich aus dem Film die Decke noch gerettet. Stelle ich mir vor, ich wäre der Paulus. So ähnlich. Nur der Bart fehlt. Hatte ich nicht genügend Zeit zu. Es ist jetzt gerade mal 2 Tage her. Was dort passiert ist, füllt mich aber immer noch völlig aus. Ich weiß überhaupt nicht, an was ich sonst noch denken kann. Meine Augen sind offen und trotzdem ist es alles schwarz vor mir. Aber gleichzeitig ist es nicht einfach nur schwarz, sondern ganz, ganz hell. Hell in mir drin. Das Licht von Jesus leuchtet nämlich immer noch in mich hinein. So leicht kann man das nicht wieder loswerden. Wenn es einmal hell geworden ist durch Jesus. Und jetzt denke ich den ganzen Tag nur darüber nach, was geschehen ist. Wie hat er mich angesprochen? Saul, Saul, gleich 2-mal hat er mich so gerufen. Genauso wie er vor vielen Jahren Mose 2-mal gerufen hat. An den muss ich die ganze Zeit denken. Mose, Mose, so hat doch Gott auch den großen Stammvater angerufen, den großen Propheten, um ihn zu beauftragen. Und jetzt ist mir Gott persönlich begegnet vor Damaskus auf dem Weg hierher. Und genauso war es doch auch bei Mose. Mose war völlig verstört anschließend. Der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Aber warum ausgerechnet mich? Warum hat er mich angesprochen? Ich bin Jesus, den du verfolgst, hat er zu mir gesagt. Wie kann ich mich so getäuscht haben? Wie konnte ich den verfolgen, der doch Gott selbst in Person ist? Wie konnte ich den angreifen, der doch der Herr des Himmels und der Erde ist? Wie konnte ich mir das anmaßen, über ihn eine Entscheidung zu treffen? Einer von den Christen, die ich hier in Damaskus getroffen habe, der sagte mir, dass es einem anderen schon ganz ähnlich gegangen ist. Einem, der verantwortlich war, Jesus zu kreuzigen. Und er hat dafür gesorgt, dass die Kreuzigung richtig geschieht und hat die Nägel in seine Hände reintreiben lassen. Und dann plötzlich stand er da und hat alles begriffen und hat gesagt, dieser ist Gottes Sohn. Auch einer, der ihn verfolgt hat. Und ausgerechnet er sagte als Erster, er ist Gottes Sohn. Und ein anderer erzählte mir, was Jesus am Kreuz gesprochen hat, als er dort hing mit ausgebreiteten Armen. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun, wenn sie mich verfolgen. Nein, ich wusste wirklich nicht, was ich tat. Und ich war unterwegs, um seine Jünger zu fassen, um sie herauszuholen aus der Gemeinde der Juden, aus der Synagoge und sie verprügeln zu lassen. Ja, ich erinnere mich noch sogar, einen ließ ich sogar mit töten. Ich war dabei, als sie Steine auf ihn warfen und ihn so verprügelt haben mit Steinen, dass er starb. Und ich stand dabei und habe deren Kleider getragen und fühlte mich auch noch gut dabei. Wie konnte ich mich so getäuscht haben? Und noch mehr, ich frage mich, hat sich Jesus getäuscht? Hat sich Jesus nicht unglaublich getäuscht, dass er ausgerechnet mich erwählt hat? Aber der Mose war ja auch ein Mörder, als er ihn angesprochen hatte. Der gehörte ja auch zu denen, die eigentlich überhaupt nicht es verdient hatten, von ihm angesprochen zu werden. Was ist das für ein Gott, der sein Reich so bauen möchte, dass er ausgerechnet Mörder, dass er ausgerechnet seine Feinde, die, die ihn verfolgen, zu seinen Mitarbeitern macht? Und dann muss dieses Reich, das Gott baut, doch ein Reich der Gnade sein. Ein Reich, nicht ein Reich der Macht. Und dann geht es gar nicht in diesem Reich um Perfektion, so wie ich doch immer gedacht habe, sondern um Liebe und nicht um Gesetze, die erfüllt werden müssen, sondern um Vertrauen. Ich glaube, ich muss noch richtig viel lernen. Kein Wunder, dass ich jetzt blind bin. Nicht nur, weil das viel zu hell war für meine Augen, was ich gesehen habe, ich geblendet wurde. Nein, ich bin doch auch blind, weil ich neue Augen brauche, eine neue Sicht gewinnen muss. Meine alte Sicht muss ich loswerden. Meine Sicht auf die Menschen, nicht mehr sie danach beurteilen, wie perfekt sie sind, sondern ich muss sie mit den Augen Gottes sehen lernen und auch mich mit seinen Augen sehen lernen. Es ist dunkel, wenn ich die Augen öffne, und doch kann ich mehr sehen als vorher, habe ich den Eindruck. Es ist in mir hell geworden, weil Jesus sich mir gezeigt hat. Und noch etwas möchte ich auch noch sagen. Ich bin gestürzt, habe mir ganz schön die Hüfte wehgetan, als ich dort auf den harten Boden auftraf. Das wird noch eine Weile wehtun. In diesen Tagen denke ich oft an den Jakob, der damals mit Gott gerungen hat um den Segen und dann schließlich auch die Hüfte verletzt hatte und seinen ganzen Weg unter Gottes Segen gegangen ist, aber gehinkt ist. Sein ganzen Lebensweg, jeder Schritt war davon geprägt, an die Erinnerung daran, dass man Gott nicht einfach nur so bekommen kann. Manchmal tut es auch weh. Und ich denke an meine Krankheit. Neulich sagte ich zu einem Freund doch, es ist wie ein Pfahl im Fleisch, den ich habe. Etwas, was mich ständig piesackt und ständig verfolgt und begleitet. Womöglich gehört das auch zu mir, so wie zu Jakob der Schlag an die Hüfte gehört. Damit ich weiß, nicht meine Kraft, sondern Gottes Gnade entscheidet über mein Leben. Ich muss noch viel lernen. Aber eines weiß ich, Gott hat noch was vor mit mir. Er ist mir im Traum erschienen und in dem Traum kam ein Mensch vor, der hieß Hananias. Was wohl geschehen wird mit mir und ihm? So ähnlich stelle ich mir das vor, wie der Paulus, was der Paulus dann erlebt hat in Damaskus. Aber es geht noch weiter. Hananias. Wollen wir mal hineinschauen.
Hananias. Herr, hier bin ich. Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Der Herr Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, er schickt mich, damit du wieder sehen sollst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Bruder Saul, du sollst wieder sehen.
Das meiste hat Paulus vorhin schon selbst gesagt. Sein Blindsein für 3 Tage war wie eine Art Reset-Knopf, ein neuer Systemstart. Und jetzt unter neuen Bedingungen. Alles soll nochmal neu gesehen werden im Lichte Jesu. Im Lichte Gottes, das ist das Entscheidende. Aber auch der Mitmensch erscheint in einem neuen Licht, nämlich mit den Augen der Barmherzigkeit plötzlich. Und er sieht sich selbst neu. Aus Saulus wird Paulus. Der Zeuge Jesu. Und wie geht es dann weiter mit diesem Modellchristen, diesem Prototyp eines bekehrten Menschen, der jetzt Jesus in sein Leben lässt? Bekehrt ist er, so nennen wir das normalerweise. Klar, denken wir, ab jetzt flutscht es. Mit Jesus wird alles gut, alles läuft, es klappt ab jetzt alles mit der Familie, mit den Freunden, mit seiner Ehe, mit dem Beruf, mit der Gesundheit. Schließlich hat man ja jetzt Gott selbst an seiner Seite. Aber seltsam, bei Paulus lief es so anders. Wisst ihr eigentlich in der Kinderkirche schon, wie es dann gleich weiterging in Damaskus? Ich glaube, so weit seid ihr nicht gekommen letzte Woche. Und ich habe versprochen, ich mache heute an der Stelle weiter, wo ihr aufgehört habt. Aus dem ehemals gejagten Jäger wurde jetzt ein Gejagter. Paulus, der da vorher die Christen verfolgt hatte, wurde jetzt selbst zum Verfolgten. Er musste sich um sein Leben fürchten. Und man kann sich sehr gut vorstellen, wie sie dort nachts in Damaskus ihm nachgestellt sind, wie sie nachts mit Fackeln in der Hand, in der linken Hand die Fackel und in der rechten Hand große Steine sind sie durch die Straßen gezogen, um Paulus zu suchen, damit ihm jetzt das Gleiche widerfährt, wie es damals mit Stephanus lief. Und in einem Haus direkt am Rand der Stadtmauer hatten ihn seine Freunde versteckt, um ihn zu retten. Gab es nur eine Möglichkeit. Sie haben ihn in einen großen Korb gepackt und an dem Korb die Stadtmauer außen heruntergelassen. Vorsichtig ist er dort unten gelandet und kam heraus aus Damaskus und konnte gerade noch fliehen. Und das sollte nicht das letzte Mal sein, dass er gerade noch mit dem Leben davonkam. Lassen wir ihn nun selbst zu Wort kommen. Hören wir einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief von Paulus.
Ich schwebte so oft in Todesgefahr. 5-mal bin ich mit Peitschenhieben bestraft worden. 3-mal wurde ich mit Ruten geschlagen. 1-mal sogar gesteinigt. Auf meinen Missionsreisen habe ich 3-mal Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf hoher See. Überhaupt war ich auf diesen Reisen ständig irgendwelchen Gefahren ausgesetzt. Mal waren es Flüsse, die es zu überqueren galt. Dann wieder wurden wir von räuberischen Wegelagerern angegriffen. Überall musste ich mich vor falschen Menschen in Acht nehmen. Kurzum, mein Leben ist eine einzige Aneinanderreihung von Gefahren und beschwerlichen Situationen. Oft hatte ich schlaflose Nächte, Hunger und Durst. Nicht selten litt ich unter der Kälte, auch weil ich oft nicht genug zum Anziehen hatte.
Merkt ihr, das Leben von Paulus war alles andere als eine Erfolgsstory. Nichts Leichtgängiges. Und wer meint, dass mit Jesus sei eine Reise ins Glück, der soll besser die Finger davon lassen. Christ zu sein, bietet keine Wohlfühlgarantie. Und das entdecken wir bei Paulus von Anfang an. Gleich nach wenigen Tagen musste er durch einen Korb über die Stadtmauer heruntergelassen werden, um gerade noch mit dem Leben davonzukommen. Das Christsein hat keine Wohlfühlgarantie, aber es ist nichts Geringeres als die Verbindung mit Christus, mit dem Herrn, mit Jesus, unserem Heiland, der nicht nur den Himmel regiert, sondern auch unser Leben im Blick hat und der uns mit Liebe und mit Erbarmen ansieht. Das hat Paulus von Anfang an von ihm erfahren, der uns Würde verleiht und uns aufrichtet. Und genauso wie Gott damals am ersten Tag der Schöpfung das Licht geschaffen hat, so ist dieses Licht Jesu, das Osterlicht, der erste Tag der Neuschöpfung bei Paulus und auch bei uns. Amen.